Während ich beim Einschlafen über die Wüste und das Erlebte nachdachte, hörte ich: Psst, psst. Ich drehte mich zu Hassan um. Er blickte mich mit Schlafzimmerblick an und formte Küsse mit seinem Mund. Auch wenn ich meine Freundin seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte und mich nach ihrer Nähe sehnte, nach den intimen Berührungen, den leidenschaftlichen Küssen und den vertrauten Momenten im Bett, war Hassan definitiv keine Option für mich. Ich musste schon fast schmunzeln, als ich antwortete: »Was zum... Bro, nein!« Hassan schaute mir dennoch tief in die Augen. Dann nickte er mit dem Kopf in Richtung Ausgang und bedeutete mir damit, ob ich mit ihm nach draußen gehen wolle. Ich setzte mich auf und sagte bestimmt: »Nein, Hassan, haram, verboten!« Dann drehte ich mich um und nach ein paar Augenblicken schlief ich ein. Ich war sicher, Hassan würde meine Entscheidung respektieren. Und so war es auch. Am nächsten Morgen nach der Fütterung bedankte ich mich bei den Kameltreibern und verabschiedete mich. 30 Minuten dauerte es, bis ich zur nächsten befestigten Straße gelangte, wo ich wieder den Daumen rausstreckte. Mein nächstes Ziel: der Oman. Ich war nun auf der letzten Etappe meiner Reise durch den Nahen Osten. Nur wenige Meter trennten mich noch vom Oman, wo in 7 Tagen mein Schiff nach Indien ablegen würde. Ich ging zu Fuß zum omanischen Grenzgebäude. Aber man ließ mich nicht einreisen. Der Grund? Man brauchte ein Fahrzeug, egal ob Auto, Motorrad oder Fahrrad. Mittlerweile gingen mir die ganzen Regularien an den Grenzen ganz schön auf die Nerven. Ich lief die Straße also wieder einen halben Kilometer zurück und hielt den Daumen raus. Nach 20 Minuten hielt ein Auto, das mich mitnahm. Ich fuhr bei Charlotte und Elijah mit. Sie waren aus Amerika, beide um die 30, verheiratet und auf dem Weg in die Küstenstadt Sur. Das passte mir gut, denn von dort waren es nur noch knapp 300 Kilometer bis Maskat, wo in 7 Tagen mein Schiff nach Indien ablegen würde. Charlotte und Elijah waren freundliche, aufgeschlossene Menschen. Als wir uns vorstellten, erzählte ich ihnen von meiner Freundin, die schon seit mehreren Monaten in Thailand auf mich wartete. Sie hörten gespannt zu. Ich wollte wissen, was 2 junge Erwachsene in den Oman führte. »Wir sind Missionare und leben seit 3 Jahren hier«, erklärte Elijah. »Wir wollen das Christentum in dieses Land bringen.« Ich bewunderte Menschen, die solch einen Einsatz und so viel Herzblut für ihren Glauben zeigten. Ihre gesamte Familie zurückzulassen, um das Ziel zu erfüllen, die Welt zu ihrem Glauben zu konvertieren, empfinde ich als sehr mutig. Wenn ich mir sicher wäre, welcher Gott der Richtige ist, wäre ich vielleicht auch Missionar geworden. Während der Fahrt unterhielten wir uns viel über das Leben und die Kultur im Oman. Besonders interessant fand ich, was die beiden über das Datingleben hier erzählten. »Die Frauen sind voll verschleiert«, sagte Elijah. »Das erschwert das Dating natürlich etwas. Aber die Omanis haben ihre eigenen Methoden entwickelt. Eine Liebesbeziehung kann zum Beispiel damit beginnen, dass eine Frau einem Mann heimliche Blicke zuwirft. Nachdem er sie erwidert hat, können Handynummern ausgetauscht und Treffen vereinbart werden. Aber das muss alles heimlich stattfinden, weil Frauen in diesem Land nicht einfach so auf Dates mit fremden Männern gehen dürfen. Wird der Mann beim Date von Bekannten beobachtet und gefragt, wer die Frau sei, sagt er einfach, es sei seine Cousine gewesen. Kann ja niemand überprüfen. Schließlich sind die Frauen voll verschleiert. Wenn jedoch herauskäme, dass der Mann mit einer unverheirateten Frau auf einem Date war, könnte das große Familienstreitigkeiten auslösen. Falls der Mann ernsthafte Absichten hat, sagt er seinem Vater, dass er diese bestimmte Frau heiraten will. Dann stellt der Vater seinen Sohn dem Vater der Frau vor, der ihn auf Herz und Nieren prüft. Gefällt der Sohn, verhandeln die Väter über den Preis für die Frau. »Ganz schön kompliziert«, erwiderte ich und war im gleichen Moment heilfroh, dass bei Benita und mir alles ein bisschen einfacher abgelaufen war. Während wir über die Autobahn fuhren, erklärte Elijah mir eine weitere Besonderheit der omanischen Kultur, die mit den Autokennzeichen zu tun hatte. Nummernschilder gelten im Oman als wichtiges Statussymbol. Weil es hier nicht so viele Menschen gibt, bestehen die Kennzeichen nur aus einfachen Zahlenkombinationen. Besonders niedrige Nummern oder sich wiederholende Zahlenkombinationen wie 7777 können hier Millionen kosten. Wenn du eine Zahl von 1 bis 10 siehst, kannst du dir sicher sein, dass in diesem Auto entweder jemand von der Königsfamilie sitzt oder einer der wohlhabendsten Menschen in ganz Oman. Ich hörte Elijahs Ausführungen fasziniert zu. »Das ist wirklich verrückt«, staunte ich, und wir diskutierten lebhaft darüber, was wir uns mit 1 Million Euro statt eines Autokennzeichens kaufen würden. Ich malte mir gerade alle möglichen Anschaffungen aus, als mich Charlotte mit der Frage überrumpelte: »Würdest du nicht einen Ring für deine Freundin kaufen, nach über 5 Jahren Beziehung?« Meine Antwort kam schneller und abwehrender, als ich es beabsichtigt hatte. »Nee, ich bin noch zu jung zum Heiraten.« Als wir nach etwa 7 Stunden Fahrt endlich in Sur ankamen, luden die beiden mich ein, bei ihnen die nächsten Tage zu verbringen und Weihnachten zu feiern. Ich lehnte dankend ab. Schließlich wollte ich schnellstmöglich nach Maskat. Die nächsten 3 Tage trampte ich an der Küste entlang in die omanische Hauptstadt. Ich war pünktlich. Bald würde mein Schiff ablegen. Erst einmal war aber Weihnachten und mir wurde schmerzlich bewusst, dass dies mein erstes Weihnachten allein sein würde. Ein Gefühl der Leere überkam mich und ich fühlte mich verloren ohne die vertrauten Gesichter meiner Familie. Bei mir zu Hause war Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres, ein Leuchtturm der Zusammenkunft und Freude. Alle kamen zusammen und das Haus war erfüllt von Lachen und Liebe. Ich vermisste meine 4 Schwestern und meine Mutter besonders. Nach dem Tod meines Vaters waren wir enger zusammengerückt und Weihnachten hatte noch größere Bedeutung für uns bekommen, weil wir es noch mehr schätzten, einander zu haben. Das Haus war zu dieser Zeit stets lebendig, erfüllt vom Duft frisch gebackener Plätzchen, der sich mit dem Aroma vermischte, das von dem geschmückten Tannenbaum ausging, den wir traditionell aus dem nahegelegenen Wald holten. Eine heiße Grillplatte stand auf dem Tisch in der Mitte unseres Esszimmers, auf der jedes Jahr Raclette zubereitet wurde. Die Kratzer in den alten Pfannen erzählten stumme Geschichten vergangener Weihnachtsfeste und strahlten eine gewisse Geborgenheit aus. Diese Gedanken an meine Familie, die Wärme und die Vertrautheit, die wir miteinander teilten, ließen mich lächeln. Ohne meine Familie fühlte sich dieser Tag leer und bedeutungslos an. Trotzdem wollte ich irgendetwas Besonderes machen. Es war ja schon seltsam genug, dass ich diesen Tag fast vergessen hätte. Vielleicht ein kleines Bier trinken? Auf dem Weg zum Strand hatte ich einen Liquorstore gesehen, zu dem ich zurücklief und hineinspazierte. Ich staunte nicht schlecht darüber, dass eine Flasche Bier 20 Euro kostete. »Das ist die Sündensteuer«, klärte mich der Verkäufer auf. »Wenn du im Oman eine Sünde begehen willst, sollst du kräftig dafür zahlen.« Obwohl es meiner Low-Budget-Philosophie vollkommen widersprach, bezahlte ich die 20 Euro und steckte das Bier in meinen Rucksack. Ich wollte raus aus der Stadt und suchte mir einen einsamen Strand, an dem ich diesen Tag in aller Ruhe begehen konnte. Da der Oman gefühlt zu 50% aus Küstenlinie besteht, dauerte es nicht lange, bis ich einen fand. Weit und breit war niemand zu sehen. Ich war der Einzige.